Seit 1994 untergräbt eine kreative Truppe rücksichtslos aus dem Untergrund die Methoden konventionellen Marketings. Sie schlagen unerkannt zu. Sie bleiben im Kopf. Sie sind anders. Sie sind clever. Sie sind nicht zu stoppen. Wenn du etwas verkaufen willst, wenn du nicht weißt, wie das geht, und wenn du sie finden kannst, dann frag die Guerilla Marketing Group.
Guerilla FM.
Hallo und herzlich willkommen und wieder eine neue Woche in 2012. Hier sind wir wieder mit unserer wöchentlichen Marketingfolge. Hier sind Petra und
Anthony Owen, hallo.
Hallo da draußen. Heute wollen wir uns endlich mal nach vielen Folgen und vielen Wünschen dem Thema Guerilla Marketing widmen. Ja, und ich fange mal gleich an. Toni, wie bist du denn eigentlich zu Guerilla Marketing gekommen?
Oh, das ist natürlich eine lange Geschichte.
Wir haben Zeit.
Wir haben 1991, wir drehen die Uhr also mehr als 20 Jahre zurück. Vielleicht war es sogar 90. Ich war in den USA und wir haben für die Kampagne eines neuen Workstations-Produktes eine Alternative zum herkömmlichen Marketing gesucht. Ich habe damals für Silicon Graphics gearbeitet und die Unternehmensführung war immer sehr progressiv. Und andererseits war es der kleinste Anbieter unter den großen Herstellern, Hewlett-Packard und
also ihr wart der kleinste
Anbieter. Wir waren der kleinste, die Firma Silicon Graphics war der kleinste Anbieter damals im Vergleich, hochspezialisiert in der Nische. Aber die Workstation-Anbieter damals, Hewlett-Packard oder Sun Microsystems, haben 10-mal, 20-mal so viele Produkte verkauft.
Und wahrscheinlich auch Marketingbudget gehabt.
Und natürlich logischerweise anteilig auch Marketingbudget gehabt. Und in dem Zusammenhang, in der Zeit, kam der Kontakt zu J. Conrad Levinson und der Guerilla Marketing Group zustande. Und da entstand die Idee, was anders zu machen. Und wir haben dann in Deutschland, in München, in der Zentrale, hat der damalige Marketingleiter zum Beispiel was ganz Lustiges gemacht, also was quasi unerhört war, vor allen Dingen für die Computerindustrie und total ungewöhnlich. Normalerweise vermarktet man solche Produkte über Fachartikel in den Fachmagazinen. Und dann gibt es Leihstellungen und dann gibt man den Großunternehmen in ihren Computerlaboren oder in den Hochschulen oder wo immer die Leute diese speziellen Systeme eingesetzt haben. Und man muss sich dann überlegen, das sind Systeme gewesen, die haben damals 100.000 D-Mark pro Arbeitsplatz oder mehr gekostet. Zum Teil in Millionenhöhe. Also es waren sehr teure Systeme. Und diese Vermarktungsidee von dem Marketingmanager, wie ich fand, sehr ungewöhnlich und brillant, war zu sagen, naja, wir nehmen mal ein Marketinginstrument, was man nicht nimmt. Also nicht die Cebit und nicht die nächste Fachmagazinausgabe und wieder irgendwo, wo es stattfindet, sondern wir gehen in den Kanal, in den Fernsehkanal, und zwar nachts solche Spartensender. Die gibt es ja überall. Ich weiß gar nicht, wie das Ding hier in Berlin heißt, offener Kanal oder so.
Also das keine ist öffentlichen, mal, sondern private.
Das ist ein privater Sender gewesen in München, der nachts von 2 bis 3 noch Sendezeit übrig hatte oder von 3 bis 4.
Okay.
Wirklich mitten in der Nacht. Und die haben eine Art, ja, heute würde man das Infotainment-Sendung gemacht. Eine Sendung, wo die nachts über 100.000 Euro oder D-Mark aufwärts Arbeitsplatzrechner gesprochen haben, über Grafiksysteme, über High-End, Supercomputerleistung im Grafikbereich, also total irre, eine Sendung gemacht, einmal die Woche, wenn ich es richtig im Kopf noch weiß.
Und die wurde nachts auch ausgestrahlt?
Die wurde nachts ausgestrahlt, also die wurde nicht nachts produziert, sondern die wurde nachts ausgestrahlt.
Fragt ihr euch vielleicht auch, wer hat das gesehen?
Das kann ich dir bis heute nicht beantworten, aber das Besondere ist...
Hat es jemand gesehen?
Ja,
das eurer Zielgruppe?
Ja, das haben sehr viele Leute gesehen.
Okay.
Und man muss wissen, dass Silicon Graphics immer schon verstanden hat, die Systeme, die man gebaut hat in den 90er Jahren, auch ungewöhnlicher zu machen. Übliche Computer war ja immer grau und langweilig. Und wenn man so will, ist das ja bis heute so. Okay, heute sind sie vielleicht schwarz, aber letztendlich die Dinger sind.
Wir lassen Apple mal außen vor, ne?
Wir lassen Apple mal außen
vor. Es gibt ja inzwischen auch poppige Laptops. Also selbst mein ThinkPad hat einen roten.
Ja, das ist jetzt ein bisschen poppiger, aber sag mal, das ist selbst heute immer noch so, dass die Dinger ja irgendwie ein bisschen unscheinbar sind. Ja, dann gibt's natürlich, klar, bei Dell kannst du dann oder woanders kannst du dann eine Computer Verschönerung bestellen, irgendeine Optik, aber wenn man die vom Design anguckt, sind die Dinger langweilig. Und auch die Workstations damals, auch wenn die von Frog Design, die auch Apple damals designt haben, zum Beispiel Sun, hatte ganz hübsche Systeme zu der Zeit. Also Pizzabox nannte man die. Die sahen aus wie ein Pizzakarton mit hübschen Füßen. Und das Lila von Sun war da mit drin. Und das waren an sich schon mal ansprechender als die normalen Rechner. Aber der normale Arbeitsplatzrechner der meisten Leute war mehr oder weniger mausgraues, hässliches Ding.
Und eure Workstations waren also poppiger vom Design.
Und Silicon Graphics hat zum Beispiel von vornherein die Maschinen mit sehr interessanten Farben ausgestattet. Knallrot, Auberginenfarben, Türkisblau. Ja, also Indigo.
Also anders als die anderen.
Total anders von den Farben und die Maschinen waren ja auch zu der Zeit komplett anders.
Kommen wir nochmal zurück zur Zielgruppe. Also die diese Promotion oder diese Vorstellung dieser neuen Popping-Maschinen wurde nachts im offenen Kanal in Spartensendern ausgestrahlt.
Ja, ja.
Und eure Zielgruppe war genau wer?
Na, die Computertechniker, die bei der Hochschule oder an den Großunternehmen die Entscheidung mit beeinflussen, sich für eine Workstation-Familie zu entscheiden, für Hochleistungsgrafik, High-End-Grafik. Und das Besondere war, dass man eben versucht hat, natürlich ist man auch auf die Cebit gegangen und natürlich hat man auch Leihstellungen gemacht und so weiter, aber man hat Sachen gemacht, die zu dem Zeitpunkt und wahrscheinlich bis heute niemand gemacht hat. Man hat angefangen zu werben an der Stelle, wo üblicherweise man diese Werbung nicht erwartet. Und das führte dann in München, da war die Zentrale von Silicon Graphics für Deutschland, das führte dann in München dazu, dass die Freaks, ja, die Leute, die also Einfluss haben auf solche Kaufentscheidungen und quasi den Boden bereiten, die Ingenieure, mit denen man anfängt und dann später erst die anderen Abteilungen überzeugt, dass diese Ingenieure untereinander gesagt haben, du, ich habe da nachts eine Sendung gefunden, die habe ich aufgenommen oder mir angeguckt und die ist total toll und die musst du jetzt auch gucken.
Es gab ja auch noch kein Internet.
Nee, es es waren die Anfänge des Internets, Mitte der 90er Jahre. Also ich kann mich erinnern, aber du hast recht, für die Öffentlichkeit gab es sozusagen wenig Internet. Aber ich habe selbst bei HP gab es schon sowas, so eine Vorform von Internet in den
80ern. Es war nur nicht in jedem Haushalt verbreitet, dass jeder zu jeder Zeit rund um die Uhr.
Der Internetboom fing da eigentlich gerade erst an. Aber unabhängig davon, selbst wenn es Internet gegeben hätte, es war eben ein Werbekanal, den man nicht sinnvoll vermutet dort. Und es ist vielleicht auch nicht sinnvoll in dem Sinne. Aber eins, was passiert ist, es hat dazu geführt, dass die Leute A, darüber gesprochen haben und B, dass es ihnen das im Gedächtnis geblieben ist. Während sie die anderen, also wenn man auf eine große Computermesse geht, dann geht man von einer Halle zur nächsten und irgendwann kann man vor lauter mehr oder weniger grellen oder auch langweiligen, wie man will, Messeständen, Computersystemen gar nicht mehr gucken.
Und nicht mehr unterscheiden.
Man weiß gar nicht mehr, was man da gesehen hat. Ja, also sozusagen eins sieht aus wie das andere. Und das war eben anders. Plus natürlich, auch wenn man da vielleicht, keine Ahnung, hundert Leute erreicht hat, die waren ja während dieser Zeit 100% auf den fokussiert, der da auf dem Bildschirm zu sehen war und diese Sendung moderiert hat, der die Sachen erzählt hat. Und das waren hochtechnische Sendungen, die waren interessant gemacht, aber sie sind jetzt nichts, was sich jemand anguckt, der mit
also eher spezialisierte, technisch detaillierte Sendungen, die auch wirklich nicht die Masse sehen würde, sondern nur gezielte Leute, die sagen, davon habe ich Ahnung, da verstehe ich was und damit weiß ich wirklich, was anzufangen.
So, und wenn man so will, wir übertragen das jetzt mal, ist das nichts anderes, als wenn ich einen speziellen Podcast mache und rede über, keine Ahnung, Produktdesign für Toningenieure. Welche besonderen. Und wenn man sich solche Produkte gibt's ja, es gibt ja Podcasts für Audio-Fans, ja, für Toningenieure zum Beispiel. Und da werden Mikrofone besprochen und Verstärker und Vorverstärker und Software, die man zum Audioschnitt braucht und so. Also ich sag mal, auch ganz hochspezielles Zeugs.
Mhm. Wir, und nischenmäßig.
Sehr nischenmäßig und wir würden wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, uns das freiwillig anzuhören. Und doch ist es für den es interessant ist, natürlich genau das Richtige. Und jetzt den Bogen zurück, Guerilla Marketing. Und in dem Zusammenhang, dass wenn man sich jetzt vorstellt, natürlich waren die Werbebudgets von Silicon Graphics zu dem Zeitpunkt klein innerhalb der Computerindustrie, aber natürlich groß bezogen jetzt auf jeden anderen von uns. Die Sendung zu produzieren war relativ preiswert, also relativ preiswert. Und die Sendezeit, die waren wahrscheinlich froh, dass da überhaupt einer irgendwas Sinnvolles bringt. Ja. Und war wahrscheinlich billiger, als einen neuen Satz Broschüren zu machen, den man in Tausender, zigtausender Auflage in die einzelnen Geschäftsstellen schickt. Ja. Und dann verteilt und so weiter und so weiter. Warum ich das erzähle, ist, das war nicht nur der Kontakt mit Silicon Graphics, und Guerilla Marketing zu dem Zeitpunkt, sondern es war vor allen Dingen auch der, für mich der Beginn, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und wir haben ja dann 1994, Petra und ich, wir beide haben ja dann die ersten Kontakte zu San Francisco Guerilla Marketing Group aufgenommen und haben begonnen, mit J. Conrad Levinson und Orville Ray Wilson Gespräche zu führen, um zu gucken, ob man das hier nach Deutschland bringen kann. Und im Prinzip sind wir ja heute eine quasi ein Hybrid aus diesen beiden Angeboten, die in Amerika erfolgreich sind. Auf der einen Seite die Marketingberatung, die J. Conrad Levinson machte und macht. Und die machen wir heute auch. Und die Trainings, die Orville Ray Wilson anbot für Unternehmen im Vertriebs- und im Marketingbereich. Mhm. Und im Prinzip machen wir das beide jetzt auch mit unserer kleinen Mannschaft hier in Berlin für Kunden und machen genau das Gleiche. Wir haben auf der einen Seite Trainingsangebote und Marketingberatung. Und das ist ein natürlicher Fit. Ja? Und so ähnlich ist es auch in USA. Die beiden wichtigsten Spieler in dem Guerilla-Marketing-Umfeld, Orville Ray Wilson und J. Conrad Levinson, machen genau das Gleiche. Der eine macht Trainings und der andere macht mehr Marketingberatung. Und was wir damals natürlich nicht wussten, was sich daraus entwickelt, das war ja unsere Idee, diese Sache, die wir ganz toll fanden, nämlich Marketing mit kleinem Budget, mehr mit Kreativität als mit Geld, hier nach Deutschland zu bringen. Und ich kann mich noch erinnern, wie am Anfang, also heute sind das ja so Anekdoten, kann man ja drüber lachen, aber wie wir am Anfang auf sehr viel Unverständnis in Deutschland gestoßen sind, wenn wir uns gemeldet haben mit Guerilla Marketing
Group. Von müde belächelt bis entsetzt angestarrt, oder?
Und teilweise gibt es das heute noch, ja, dass Leute kommen und sagen, wie, was, ihre Firma heißt Guerilla Marketing Group, oh Gott, was ist das denn für ein Name und so. Manche, die auch sagen, toller Name, kann man sich merken, das stimmt. Sagen,
wollen sich nicht umbenennen.
Ja, wollen wir uns nicht umbenennen und so. Also das gibt es ja auch alles immer wieder, wenn man drüber so nachdenkt aus der Vergangenheit. Und es gibt so ein paar Sachen, die haften geblieben sind, wenn man diese lange Zeit zurückguckt, zu sagen, was ist eigentlich mit Guerilla Marketing? Und deswegen haben wir uns ja auch immer verstanden als Botschafter vom Guerilla Marketing in Deutschland. Also weniger als Werbeagentur, die Guerilla Marketing anbietet, Kampagnen und Aktionen. Das können andere auch, schlechter oder besser, sei mal dahingestellt. Sondern eher als der erstmal, der rausgeht und Leuten erzählt, was Guerilla Marketing macht und für wen das was ist. Und es gibt eine Grundattraktivität von Guerilla Marketing, weil wir alle sagen, boah, super toll. Normalerweise Werbung teuer.
Mhm. Sag doch mal so von der Historie her, wo kommt das eigentlich her, Guerilla Marketing?
Naja, wo kommt das her? Also herkommen tut das natürlich, wie so oft im Leben, irgendjemand hat mal einen Namen raufgeklebt auf eine Sache, die es schon vorher gab, sag ich jetzt, ja. Also erfolgreiche Vermarktung entsteht entweder aus sehr viel Wissen um Marketing, um Menschen, um Kaufverhalten oder aus der Not. So, jemand macht einen Kiosk auf und versucht jetzt, sich mit seinem kleinen Laden da über Wasser zu halten oder macht ein Restaurant auf und versucht das zu machen. Und da wissen wir alle, dass es eine Handvoll Aspekte gibt, die da eine Rolle spielen. Die Leistung muss stimmen, ich muss freundlich zu den Leuten sein. Dann gibt es externe Faktoren, die Lage muss halbwegs in Ordnung sein. Wenn ich da irgendwo im Hinterhof bin, ist schwer, dass man mich findet und so weiter und so weiter.
Das Angebot muss entsprechend sein.
Und irgendwann haben die Leute festgestellt, wie jeder, der Marketing macht, dass wir nahezu nie wissen, wie unser Kunde wirklich zu uns kommt, was wir tun müssen, dass neue Kunden zu uns kommen. Wir tappen da alle irgendwie so ein bisschen im Dunkeln. Also mein Gefühl, ja. Man macht was, dann macht man eine Aktion, man schaltet eine Anzeige und es ist relativ schwer herauszufinden, ob der Kaufende jetzt wegen dieser einen Anzeige zu uns ins Geschäft kommt.
Ich glaube, das Gefühl kennen viele.
Ja, und manchmal ist es auch die Frustration natürlich von vielen Leuten festzustellen, Mensch, ich mache so viel Werbung oder ich gebe Geld aus.
Kommt nichts
bei rum. Oft auch mit der hohen Erwartung, dass da was rauskommt. Ich gebe jetzt 5.000 Euro für irgendeine Art Werbung aus, was immer das sein mag. Plakatwerbung, ja. Ich pflaster hier in Berlin die U-Bahnhöfe mit meinen Plakaten rundum nur um mein Geschäft. Hoffe, dass daraufhin Laufkundschaft entsteht und nichts entsteht. Und aus dieser Frustration kommt der eine oder andere natürlich automatisch dahin zu sagen, Moment mal, entweder ich mache gar keine Werbung mehr, ignoriere Werbung und mache was anderes. Oder er fängt an, kreativ zu werden und zu sagen, okay, ich will da nicht viel Geld für ausgeben, aber was könnte ich denn eigentlich machen? So, und wenn man jetzt die historisch anguckt, kommt es von, wenn man sagt, irgendwann hat jemand das mal zusammengefasst und diese Philosophie und diese Denkrichtung definiert, hat diesen Begriff auch geprägt, Guerilla Marketing. Und wenn man das anguckt, natürlich ist klar, wo der herkommt. Der kommt von J. Conrad Levinson. 1981 hat er begonnen, Marketingkonzepte für Mittelständler und Kleinunternehmen zu entwickeln. Der ist ursprünglich ein Artdirektor und hat für Leo Burnett riesige Werbekampagnen gemacht, war beteiligt an der wahrscheinlich bekanntesten der Welt, Marlboro, hat Kellogg's Cornflakes Werbekampagnen entwickelt und. Sehr viele Jahre, sehr intensiv und in seiner eigenen, sag ich jetzt immer, in seiner eigenen Midlife-Crisis als Artdirektor hat er dann irgendwann gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich mache jetzt mal das Gegenteil und hat sich dazu entschlossen, umzuziehen aus Chicago weg, wo Leo Burnett saß und sitzt, nach Kalifornien und hat in Kalifornien also diese kleine Firma aufgemacht, die hieß noch nicht Guerilla Marketing Group, weil den Namen gab es noch nicht, sondern wahrscheinlich J. Conrad Levinson Marketing Consulting oder so und hat angefangen, Kleinunternehmen zu beraten. Der hat Marketingkurse gegeben für Marketing und hat versucht, Leuten Marketing beizubringen, mal weg von der Werbung, also ich würde das gleich mal definieren, weg von der Werbung hin zu sagen, du musst Marketing machen. Und was ist da der Unterschied? Ja, das ist das Erste, was man sich fragt. Also
genau.
Die Werbung und Marketing, ist das nicht das Gleiche? Nee, es ist eben nicht. Werbung, die meisten von uns verstehen Werbung als Anzeigen, Radiospots,
Fernsehwerbung,
Plakate, Zettel, die verteilt werden,
Pop-ups, die sich in irgendwelche Webseiten reinschieben,
Pop-ups, die hochpoppen, Bannerwerbung auf Webseiten,
Autowerbung,
E-Mail-Werbung und. Mhm. Also das verstehen wir üblicherweise als Werbung und normalerweise ist ja so eine Art Synonym, benutzen wir Werbung und Marketing austauschbar und sagen, ja, das ist Werbung, das ist Marketing
genau.
Und das ist für uns sozusagen
eins.
Das Gleiche. Und da ist auch der erste Fehler, die meisten Leute, die Marketing machen und jetzt davon, ich will nicht sagen, keine Ahnung haben, also wir sind ja alle Konsumenten und haben viele Jahrzehnte Werbung gesehen, aber wir verwechseln eben Marketinginstrumente für große Unternehmen mit Marketinginstrumenten für kleine Unternehmen. Und dann fängt das an, dass ich Leute treffe, die sich gründen und entweder machen sie gar kein Marketing und auch keine Werbung, wenn wir das mal als Unterthema nehmen wollen. So nach dem Motto, es wird schon helfen, ich habe ja noch Freunde, die werden dann alle kommen, dann werden die Leute schon irgendwie zu mir finden.
Empfehlung, Mund-zu-Mund-Propaganda.
So, ich hoffe nur, dass die Empfehlung klappt. Oder ich treffe Leute, die das Umgekehrte machen, die sagen, naja, Coca-Cola und McDonald's macht Werbung, mache ich auch, also buche ich, weil mir irgendein schlauer Plakatverkäufer das anbietet, buche ich auf dem U-Bahnhof nahe meines Ladens, buche ich für die nächsten 6 Monate Plakate. So, und da steht dann drauf,
rechnet
was auch immer da drauf steht.
Definitiv.
Der sagt natürlich, rechnet sich, tausende von Leuten, die da vorbeilaufen, die werden dann alle zu dir kommen und werden dann, was auch immer ich anbiete, meine Dienstleistung entsprechend abfordern. Und da entsteht dann oft diese Frustration und Enttäuschung, das funktioniert ja überhaupt nicht, weil sie feststellen, dass das Marketing eben mehr ist als nur eine Werbemaßnahme und dass eine Werbemaßnahme nicht automatisch dazu führt, dass die Leute kaufend bei mir in meinem Unternehmen oder in meinem Laden oder in meinem Einzelhandel oder in meinem was auch immer Dienstleistungsangebotsbüro vorbeischauen. Ja. Und
also ist die Werbung, sind jetzt diese ganzen Hinweise darauf, Veröffentlichungen, visuelle Hinweise, was wie auch immer oder Radiowerbung und Marketing ist deiner Meinung nach?
Mehr. Die für mich ist Werbung ein Teil der Marketinginstrumente, die ich einsetze. Und wenn wir uns zurückerinnern, vor 160 plus Folgen haben wir darüber gesprochen, dass ich deswegen nicht über Guerilla Marketing reden wollte, weil ich gesagt habe, die Leute müssen erstmal die Grundlagen richtig machen. Mhm. Wir müssen eine Positionierung sauber haben, wir müssen überzeugende Texte haben, muss uns klar sein, was wir anbieten, wir müssen ordentlich die Preispunkte getestet und ausprobiert haben, wir müssen eine vernünftige Webseite heutzutage haben für viele Dinge und. Wir haben viele, viele Folgen über viele Themen gemacht. Und wenn ich das alles habe, dann stellt sich raus, so, jetzt habe ich eine Idee und jetzt will ich Kunden gewinnen. Und viele Leute verwechseln dann eben, so wie schon erwähnt, Kundengewinnung geht am besten, indem ich Anzeigen schalte. Und dann gibt's
ich Werbung mache.
Und ich mache dann Werbung, ne, und denke, es ist Marketing. Was Marketing in Wirklichkeit ist, sind diese vielen Vorschritte. Mhm. Und ein Marketinginstrument oder ein Weg, jedes Marketinginstrument zu nutzen auf eine andere Art und Weise, ist Guerilla Marketing. Und jetzt müssen wir vielleicht mal erzählen, was der Unterschied ist. Und damit für heute quasi den Übergang dann zur nächsten Folge vorbereiten. Mhm. Guerilla Marketing und klassische
Werbung
oder klassisches Marketing, wollen wir mal den gleichen Begriff verwenden. Mhm. Klassisches Marketing setzt auf das Prinzip der Wiederholung. Mhm. Das heißt, ich mache eine Werbung und die haue ich meinem Kunden immer und immer und immer und immer wieder.
Vom Wetterbericht kommt im Fernsehen die Werbung für Auto XY zum Beispiel.
Oder es kommt permanent Karglas repariert, Karglas tauscht aus. Ja. Und das kommt im Radio und das kommt in der Zeitung und das kommt 10.000 Mal im Fernsehen. Und
oder bestimmte andere Jingles oder Töne.
Nein, das ist in Ordnung. Die Telekom, ja, also ich meine, die sagen, wir benutzen die ja, weil die ja jeder kennt, ja. Und das setzt ganz einfach auf das Prinzip, wenn ich jemanden permanent mit der gleichen Botschaft, Anführungszeichen, belatsche, ja, also konfrontiere, immer und immer und immer und immer und immer wieder, dann wird das dazu führen, dass der sich dann vielleicht irgendwann merkt, erinnert. Oh Mist, meine Scheibe ist kaputt, dann gehe ich zu Karglas. Ich meine, der muss nicht zu Karglas, der kann zu jedem Autohändler gehen, der kann das wahrscheinlich genauso gut. Mhm. Sein Autohändler, wo immer er sein Auto gekauft hat, von mir aus von VW, der kann ihm genauso die Scheibe austauschen, der hat genauso wenig Kosten, wenn das über seine Kaskoversicherung abgedeckt ist, aber der Unterschied ist, Karglas macht so viel Werbung, ich kenne das Werbebudget nicht, aber wir können uns das alle ja so ungefähr vorstellen, dass wir irgendwann schon fast abgenervt sind von diesem Ding, wenn ich schon nur Karglas Jingle höre, dann drehe ich schon das Radio weg, weil es mir auf die Nerven geht und im Fernsehen nicht anders. Und das ist das, was das klassische Werbung grundsätzlich macht. Die gleiche Botschaft durch Wiederholung. Und machen wir uns nichts vor, das funktioniert. Mhm. Wenn es mir also gelingt, genug Geld zu haben dafür, dass ich jedem immer und immer und immer und immer wieder die gleiche Botschaft vermittle, dann kann ich heute fragen, wer tauscht Autoscheiben aus? Und egal, wen ich in Deutschland auf der Straße frage, wird wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlichkeit 90% der Leute sagen Karglas. Ja. Und Guerilla Marketing, weil wir das Geld nicht haben. Mhm. Also nicht, weil es nicht funktionieren würde. Jedes Unternehmen, was genug Geld hat, eine vernünftige Werbekampagne zu machen, warum sollte die nicht tun?
Sollte das auch tun.
Sollte das natürlich zumindest tun.
Auch tun.
Nein, sollte es auf jeden Fall tun. Also jetzt fangen wir mal erstmal an zu sagen, wenn ich genug Budget habe und weiß, was ich tue und ich weiß, wie das funktioniert und ich weiß, dass meine Kundschaft damit erreicht werden kann und ich weiß, dass diese Werbebotschaft Kunden generiert, dann wird eine McDonald's und eine Coca-Cola und eine Deutsche Post und wer auch immer mit Sicherheit nicht sagen, lassen wir alles sein und wir machen ganz toll Guerilla Marketing. Guerilla Marketing ist entstanden aus der Not. Aus dieser Not, ich habe das Geld nicht, ich muss Kunden gewinnen, ich habe kein Geld, um 1.000 Mal einen Werbespot im Radio zu schalten oder 2.000 oder 3.000 Mal oder Fernsehwerbung oder ich bin nur lokal, hier sozusagen um die Ecke, mein Einzugsgebiet, ich bin ein lokaler Bäcker, sind 500 Meter in jede Richtung, länger laufen die Leute nicht, um zum Bäcker zu laufen, ja, und deswegen ist Guerilla Marketing nicht ein Ersatz für Werbung oder für Werbemaßnahmen, sondern es ist das in dem einen oder anderen Fall eine intelligente Ergänzung oder ein Ersatz dafür, wenn ich kein Marketingbudget in der Größenordnung habe wie mein großer Wettbewerber. Mhm. Was Guerilla Marketing macht, ist was ganz anderes. Guerilla Marketing setzt nicht auf das Prinzip der Wiederholung, tausendfach Karglas repariert, Karglas tauscht aus, ja, sondern auf Überraschung. Das heißt, ich mache eine Werbemaßnahme, die denjenigen, ich nenne das jetzt mal vielleicht erschreckt, überrascht, aus seinem gewohnten Trott herausreißt, ihm irgendwas zeigt, was er sonst normalerweise so in dieser Form nicht sieht.
was natürlich immer schwieriger wird in unserer heutigen visuellen Welt, wo wir ja ständig mit immer noch mehr Dingen
konfrontiert werden. Ja, aber es ist ja auch relativ. Ne? Also ich muss ja nicht das Extreme machen. Ja, also ich weiß, dass zum Beispiel, wir haben in Berlin ein großes Einkaufscenter in der Schlossstraße, das Schloss genannt, passend zum Namen der Straße, die natürlich nicht so heiß wegen diesem Einkaufscenter, aber egal. Also das berühmte Einkaufsschloss, ja, was auch nur ein Einkaufscenter ist. Und da hat ein neuer Laden eröffnet und der verkauft Damenunterwäsche. Und der hat nicht einfach nur ein paar Luftballons aufgeblasen und dann Flyer verteilt und gesagt, hurra, jetzt kriegst du noch extra Rabatt, weil wir jetzt gerade aufgemacht haben und einen Schluck Sekt, sondern der hat, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, mehr oder weniger fast komplett nackte Männer,
Männer
durch dieses Kaufhaus, durch diese Shopping Mall da laufen lassen und hat Frauen eingeladen, zum in diesen Dessous-Laden da zu kommen.
Also die halbnackten Männer
die haben halbnackten die Männer eingeladen. Haben Frauen eingeladen.
Und mit dem Mann dann mit in die Kabine.
Nee, nicht mit dem Mann in die Kabine. Nein, ganz normal, einfach nur besuchen Sie unser neues Geschäft und so weiter. Und es ist nur zum Beispiel eines dieser Tabus
in unserer Gesellschaft. So, lassen Sie sich verführen, ja?
Von unserer neuen Unterwäschekollektion oder wie auch immer. Und das Besondere daran ist ja nicht mal, ob da jetzt zu diesem Zeitpunkt 3 oder 5-mal so viele Frauen in diesen Dessous-Laden gehen, sondern das Besondere ist, dass die selbst jetzt, Wochen danach, die Leute, die das gesehen haben, wenn die da in diesem Schloss da langlaufen,
an dem Laden vorbeilaufen,
sagen, du, das war der Laden, wo da letztens bei der Eröffnung die Nackten da rumliefen. Ich habe das gerade gehört am Wochenende, dass die sich unterhalten haben, Leute, die da, also irgendwelche mir völlig unbekannten Menschen, die da vorbeilaufen sind und dann erzählt haben, ja, kennst du, das ist der Unterwäscheladen, wo da dieser nackte Mann, der war ja nicht komplett
mich
nackt.
Bedrängt
hat er nicht, sondern wo zur Eröffnung dieser Mann auftauchte. Und das soll einfach sagen, das kostet nicht wesentlich mehr als eine normale Eröffnung. Wahrscheinlich auch gar nicht mehr. Es ist einfach nur die Frage, ich engagiere da jemand, der das macht.
Es ist anders
und es braucht diesen Mut, diesen Schritt zu wagen, eben, okay, wir schicken jetzt einen nahezu Unbekleideten und versuchen, unsere Eröffnung damit zu bewerben.
Und auch natürlich entsprechend kritisiert zu werden.
Ja, mit dem Risiko, mit allen Risiken, die sich damit verbinden. Und ich denke, das soll mal als erstes kleiner Intro in Guerilla Marketing, wie wir dazu gekommen sind und was man damit machen kann, vielleicht für heute reichen. Einfach diese Idee zu akzeptieren, klassische Werbung basiert auf der dauerhaften Wiederholung, ist nichts Schlechtes dran. Guerilla Marketing wird dann genommen, wenn ich nicht genug Geld habe. Oder, erzähle ich nächste Woche, gibt es noch einen anderen Grund, warum man es gerne einsetzt. Wenn ich also feststelle, Guerilla Marketing ist ein Instrument der Wahl, hängt es von einigen Faktoren ab, die man machen kann. Es gibt ein paar Risiken, es gibt ein paar Nutzen, die man daraus zieht. Und das ist das, was Guerilla Marketing ausmacht. Es versucht zu werben in einer anderen Form als die klassischen Werbeträgerformen heute sind. Die Konzepte sozusagen üblicherweise sind, ja. Und vielleicht das für diese Woche?
Dann schließen wir mit diesem Cliffhanger und wünschen euch noch eine tolle Woche. Vielleicht rumort es ja schon in euren Köpfen und vielleicht konnten wir euch schon anticken, dass ihr mal eure Marketing-Denkmaschine anwerft. Und wenn ihr tolle Guerilla-Ideen habt, nur zu, schreibt Kommentare. Und in diesem Sinne eine tolle Woche und?
Ja, und auch von mir, tschüss und nicht vergessen. Es ist ein Dschungel da draußen. Guerilla.